Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft, wie immer, und heute bin ich hier in einer wirklich ganz gemütlichen Umgebung zu Hause, nämlich bei meinem heutigen Gast, nicht alleine. Darum begrüße ich erstmal den Alex Vesper, der heute hier mit mir ist beim Sperry oder Speary. Sperry, ja. Hört man schon.
Ja. Karras. Das ist richtig.
Und ja, wir wollen heute ein bisschen mit dir sprechen, und die ganze Verbindung kam zustande über den Alex, der gesagt hat, sag mal, hast du eigentlich schon mal den Speary interviewt? Ich glaube nicht, weil ich habe da nichts gefunden. Ich habe gesagt, nein, absolut nicht. Und dann hat er gesagt, ich frage den mal. Und ja, dann haben wir, ihr habt miteinander gesprochen, und so kam das zustande, dass ich hier bei dir vorbeikommen konnte. Und darum sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Trommeltalk, lieber Speary.
Vielen, vielen Dank, Felix. Ich bin sehr glücklich, dass ich da sein kann, auch, und dass Alex da ist.
Das, ja, darum auch. Hallo, Alex.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Ja, Speary, es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin dein Name was sagt. Und ich bin wirklich ganz froh, dass ich hier bei dir sein darf, weil es ist eine Riesenehre. Ich weiß nicht, ob ich verraten darf, wie alt du bist.
Darfst du gerne, natürlich.
Ich mach's mal so, ich gebe den Zuhörern einfach eine Rechenaufgabe. Du bist 1930 geboren.
Korrekt.
Und bist heute auch noch immer Schlagzeuger, spielst auch noch? Spielst du täglich?
Ein bisschen für mich, so das, weil ich unterrichte noch ein bisschen, damit ich fit sein kann und muss, ja, damit ich dann die Studenten ein bisschen was vormachen kann. Ja, natürlich spiele ich da sehr gern.
Wie gesagt, wir sind bei dir zu Hause, Speary.
Ja.
Und wir sind gerade so ein bisschen rumgelaufen, waren im Keller, und da steht auch dein Schlagzeug, auf dem du spielst.
Ja.
Ne? Und da sieht man schon, noch immer total aktiv und dabei. Total Wahnsinn.
Ja, das bin ich auch. Das bin ich auch. Und Alex war neulich da und hat mir geholfen. Ich hatte Probleme mit meinem Tom-Tom, aber Alex hat das in Ordnung gebracht, und seitdem kann ich weiterspielen.
Sehr gern geschehen, sehr gern geschehen.
Ja, man hört es vielleicht schon so ein bisschen, du hast einen leichten Akzent.
Ja.
Du bist nämlich nicht in Deutschland geboren, sondern bist du in den USA.
Genau, genau.
Ja. Am Eriesee, wenn ich das richtig...
Ja, ja, nicht weit weg, nicht weit weg.
Wo bist du denn genau geboren?
Das ist in Ohio, Bundesstaat Ohio, was am Eriesee ist, Lorain, Ohio. Und da bin ich dann sind meine Eltern umgezogen nach einer anderen kleinen Stadt, Ashland. Und das ist nicht weit weg von Cleveland, wo Charlie Wilcoxon unterrichtet hat.
Ja. Wie weit ist das von Cleveland?
60 Meilen.
60 Meilen. Doch so weit.
Ja, bin ich mit dem Greyhound-Bus einmal in der Woche gefahren. Ja, zum Charlie. Aber die Stadt, wo ich gewohnt habe und groß geworden bin, es war sehr, sehr musikalisch geprägt. Also die School, High School und Elementary School, wir hatten ein tolles Musikprogramm. Wir hatten einen tollen Director, der wirklich sehr professionell war. Und der hat auch diese Ohio State Boys Band in Columbus, das einmal im Jahr getagt hat, wo die ganzen Cracks von den ganzen Schulen vom Bundesstaat Ohio da hingekommen sind und haben dann gespielt und Parades und Concerts gemacht. Und, ja.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch weiter drüber sprechen, auch über das Stichwort, was du gerade schon genannt hast, Wilcoxon. Das ist natürlich eine Sache, die mich, ich glaube auch den Alex, total interessiert. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
1930, du bist Sohn griechischer Einwanderer.
Genau.
Das heißt, deine Eltern kamen aus Griechenland oder waren die auch schon?
Ja, meine Eltern sind aus Griechenland gekommen. Hm. Aus Theben.
Aus Theben?
Ja.
Und ihr wart dann sozusagen wieder zurück in der Heimat, so habe ich recherchiert. Und musste dann verfrüht wieder zurück aufbrechen in die USA, weil Hitler Polen überfallen hat.
Pass auf, es war so.
Ja.
Meine Mutter hat unheimlich Heimweh. Nicht? Sie war ziemlich jung, als sie geheiratet hat. Und sie hat also unheimliches Heimweh. Und der Arzt hat gesagt, du kannst nur eine Sache machen. Du musst die Frau wieder zurück nach Griechenland bringen. So. Meine kleine Schwester, die war 4 und ich war, was weiß ich, 8. Und wir sind nach Griechenland gefahren. Wir haben ein halbes Jahr verbracht. Und dann Mussolini hat Albanien und so, glaube ich, übergenommen. Und wir sind dann schlagartig weg, zurück nach USA. Aber wir waren nicht da, geplant zu bleiben. Wir sind nur deswegen wegen dieser Heimweh von meiner Mutter.
Ihr wart da quasi ein längerer Urlaub.
Aber ja, genau. Es war sehr lange Urlaub.
Man muss sich das so vorstellen, zu der Zeit, man ist nicht mal einfach rüber nach Europa geflogen.
Nein, wir sind mit dem Schiff.
Das war also jetzt nicht so ein Urlaub für ein, zwei Wochen oder so, sondern ihr hattet wahrscheinlich schon geplant, ein paar Monate.
Ja, wir waren fast, glaube ich, 6 Monate. Mhm. Ja, sind, glaube ich, im September gefahren und sind im Frühjahr wieder zurückgekommen. So ungefähr 6 Monate. Und da habe ich natürlich als kleines Kind da mit meiner Schwester, wir waren oft auf dem Land, wo meine Eltern hergekommen sind, war natürlich im Gegensatz zu USA sehr primitiv, nicht? Und es war auf einer Seite sehr aufregend für ein kleines Kind. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich Heimweh, nicht? Wir wollten zurück nach USA. Und unsere Sprache und Apple Pie und Coffee und so.
Ja.
So,
ja. Aber du kannst dich noch gut an die Zeit dann in Griechenland erinnern?
Ziemlich gut, ja. Das war interessant. Ja.
Und dann seid ihr aufgebrochen und da fängt sozusagen deine musikalische Reise irgendwie
an. Pass auf, es war so. Wir sind mit dem Zug durch Italien gefahren, nach Frankreich, und wir sind mit einem französischen Schiff Normandie zurück nach den USA gefahren. Und da war eine Band, nicht wie alle anderen. Und da war ich fasziniert von dem Schlagzeuger. Nicht? Da war ich immer jeden Tag bei ihm. Und ich glaube, da habe ich irgendwo diese Lust oder Idee gehabt. Das möchte ich auch. Deswegen, ja.
Das war, gab es mehrere, also wie muss man sich das vorstellen auf diesem Schiff? Ihr wart da mit der Familie, habt da wahrscheinlich jetzt nicht luxuriös irgendwie gehaust auf dem Schiff?
Nein, wir haben eine ganz normale Kabine.
Und trotzdem gab es aber ein oder zwei oder mehrere Bands an Bord, die
gespielt
haben?
Oh ja, damals waren 3 Klassen. Erste, zweite und Touristenklasse. Mhm. Ja, und die haben jeder eine Band und... Ja, das war ein tolles Schiff, französisches Schiff und große, interessante Leute, ja.
Ich habe witzigerweise ein bisschen recherchiert. Das ist tatsächlich ein berühmtes Schiff gewesen, weil es öfters mal das blaue Band gewonnen hat bei der Überfahrt nach USA und Europa, also quasi die schnellste Überfahrt geschafft hat.
Ja.
Also ein legendäres Schiff, in dem du gefahren bist.
Wie lang dauerte die Überfahrt?
Das, glaube ich, 5 Tage.
Wow.
5 Tage. Und wir sind hin mit einem italienischen Schiff, aber wir haben Stops überall gemacht.
Das hat länger gedauert.
2 Wochen gedauert.
Und da war kein Schlagzeuger an Bord?
Wahrscheinlich, aber ich...
Der war nicht so gut.
Die mussten immer noch die Bruderschwester noch mal abholen, schnell so, weil Italienern ist so, Mama.
Kurz mal angeben, kurz mal an der Küste.
Genau, Arm raus.
Und weißt du noch, was dich so fasziniert hat an dem Schlagzeuger auf dem Schiff?
Ich weiß es nicht.
Aber der kleine Spiri wollte auf jeden Fall dann Schlagzeug
ja,
spielen.
Ja, ungefähr. Dann bin ich zurück nach Hause. Und wie gesagt, unsere Stadt war sehr musikalisch, wo ich da groß geworden bin. Und da habe ich direkt dann Schlagzeugunterricht gehabt bei einem jungen Schlagzeuger, der nicht weit weg von mir gewohnt hat, der nachher eine ziemlich riesen Karriere gemacht hat in Hollywood. Der war im Studio Musiker da geworden. Und jetzt, er ist mit vielen Bands auf Tournee gegangen. Und ich habe ihm dann nachher, als ich dann in Hollywood mit Sutter Finnegan Orchestra war, habe ich ihn besucht und wir waren dann wieder zusammen. Und er sagt, dass du das geschafft hast und so. Als ich das so zu ihm gekommen bin, als kleiner Junge, er hat gedacht, aus ihm wird natürlich nicht sehr viel. Und er war natürlich, er sagt, ja, dass du so weit gekommen bist mit dem Schlagzeug, das hätte ich nie gedacht. Ich sage, vielen Dank.
Ja, das werden wir gleich noch hören, wie weit du es gebracht hast. Das ist wirklich beeindruckend. Mit 9 Jahren oder so muss das dann gewesen sein, wo du angefangen hast,
Schlagzeug zu spielen. Ja, ich war neun.
Deine Eltern sind aber nicht musikalisch gewesen, oder?
Nein. Meine Eltern hatten, wie alle Griechen damals, die ausgewandert sind, ein Restaurant. Und über dieses Restaurant waren leere Räume. So, mit 11 Jahren habe ich dann eine Band gegründet. Und wir konnten da oben proben. Nicht? So, wir haben dann in Proben da jede Woche ein- oder zweimal gehabt. Und das war am Kriegsende, 45, 46. Und da kamen die GIs alle zurück. Und die hatten oft nichts zu tun, einen Leerlauf. Und sie haben dann mit uns dann gespielt. Und zum Schluss, als ich dann von der Highschool gegangen bin, als ich 18, 19 war, hatte ich eine ganz tolle Band. Wir haben überall gespielt. Und wir hatten dann ein Gig gehabt, ein Summer-Gig oben am Eriesee, wo wir da 3-4 Abende jede Woche gespielt haben. Und die Band war wirklich, wirklich hart. Die war sehr, sehr, sehr gut. Aber dann habe ich natürlich das verlassen, weil dann bin ich nach New York gegangen, zu studieren, zu der Juilliard School of Music. Und dann war es am Ende mit der Band.
Was ist das für Musik gewesen, die ihr gespielt habt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das dann, ich meine...
Das war so
Jazz.
Dance Music.
Ohne Gesang.
Nee, wir hatten auch eine Sängerin.
Okay.
Ja, nee, das war damals wie die Bands damals.
Also quasi wie Top 40, also das, was man vielleicht im Radio hier erkannte oder von Platten.
Ja, okay. Big Band Music von der damaligen Zeit.
Und das heißt, du hast dann in Cleveland gespielt und aber auch in Lorain quasi mit der Band. Und ihr seid getourt oder waren das zwei unterschiedliche Bands?
Nein, ich habe eine Band gehabt, wo ich zu Hause war. Und wir haben dann überall gespielt, bei den Universities, für Bälle. Und wie gesagt, und dann hatten wir auch diese Gig im Sommer am Eriesee da. Das war ein Steady Job, 3-4 Nächte.
Und du hast Unterricht gehabt schon zu der damaligen Zeit?
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da, also das, wir sprechen ja tatsächlich noch über die 40er Jahre, würde ich sagen.
Ja.
Wie, bei wem hattest du Unterricht?
Ja, wie gesagt, als ich da ein kleiner Junge war, da habe ich dann mit diesem Max Albright, hieß der, der nachher dieser Studio-Crack geworden ist. Und dann habe ich von Charlie Wilcoxon gehört durch diese Schule, die ich gesehen habe, Modern Rudimental Swing. Und ich habe das angeguckt, ich habe nichts verstanden. Du musst vorstellen, jetzt weiß man Bescheid. Aber damals, im Vergleich zu den Schulen, die ich gehabt habe, 1, 2, 3, 4, 1 and 4. Und da habe ich dann erfahren, dass der Wilcoxon in Cleveland, 60 Meilen nördlich von wo ich wohne, unterrichtet hat. Und dann habe ich dann bei ihm telefoniert und einen Termin ausgemacht. Und da bin ich mit dem Greyhound-Bus gefahren. Und da war ich in Cleveland. Und er hat in den Arkaden ein Studio gehabt, ganz oben. Es war ein Vorzimmer, so ungefähr so groß, wo seine Frau da war und sie hat Stücke verkauft. Und sie hat ein Waage, wo man Eier drauf wiegt. Und so, wenn du Stöcke bei ihr gekauft hast, hat sie auf diese Eierwaage gewogen und sie dann gerollt. Es war eine richtige Prozedur, nicht diese Stöcke zu kaufen. Es war wieder ein Ceremony. Ja? Naja, ich bin zum ersten Mal bei Charlie Wilcoxon reingegangen in seinem Studio mit seiner Pfeife, Schotter, Set, ja, haben mir ein paar Stöcke gegeben, hat die Schule aufgemacht und sagt, dann spielen Sie das. Dann habe ich das versucht zu spielen. Guckt er mich an. Gehen Sie draußen zu meiner Frau. Da können Sie ein Metronom für $5 kaufen. Kaufen Sie ein Metronom. Und wenn Sie das Stückchen mit dem Metronom spielen kannst, kommen Sie zurück. Ich war natürlich am Boden zerstört, weil ich dachte, ich wäre sehr gut. Weil ich gesagt, ich habe ein paar Wettbewerber gewonnen und so. Dann bin ich nach Hause gegangen mit dem Ding. Klock, klock, klock. Da dachte ich, mein Gott, das war wirklich eine Katastrophe. Jeder Tag war anders. Und dann habe ich es ein bisschen zusammengekriegt. Dann bin ich zurück zu ihm gegangen. Dann waren wir Freunde.
Du hast wie viele Jahre? 2 Jahre?
Ich war bei ihm ungefähr 2 Jahre, ja.
Und wöchentlichen Unterricht hast du bei ihm?
Ja, ungefähr, nee, manchmal 2 Wochen.
Jetzt ist natürlich Wilcoxon ist natürlich wahrscheinlich für viele der Zuhörenden irgendwie ein Name.
Ja.
Was war das für ein Typ? Du hast gerade gesagt, der saß da mit seiner Pfeife. Diese Sticks, die er verkauft haben, der hatte selber Sticks, glaube ich, entworfen, mehr oder weniger. Das waren
Nein, damals nicht. Das war Vic Firth. Das ist ein anderer.
Das ist später.
Story.
Ja.
Er hat die Schulen, die hat er selber gestaltet, auch die Covers. Das ist alles von ihm. Hat alles gemacht und er hat die selber verlegt. Nicht?
Okay.
Der hat sich selber verletzt. Und als ich ihm, zu ihm gekommen bin, hat er dann diese weiße Schule, was du jetzt hast da. Das. Die andere, ja, genau. Das ist eben, hat er eben frisch gehabt. Das war ganz neu. Aber wir haben diese andere Schule angefangen. Habe ich dir das gezeigt, wo er da die OKs dann geschrieben hat und so, ja. Ja, ja.
Ich habe hier gerade das All-American Drummer 150 Rudimental Solos in der Hand. Ja, das ist das Standardwerk.
Und das hat er zu der Zeit quasi geschrieben oder entworfen, als du bei ihm auch Unterricht hattest.
Ja, nee, das war fresh, aber hat ständig neue Sachen gemacht. Ständig neue Bücher und Solos. Und
was war er vom Typ her? Wie war er?
Oh, er war sehr nett, er war sehr nett. Er war sehr gemütlich. Wie gesagt, er war sehr, sehr freundlich und sehr, ne, nachdem ich das mit dem Metronom gespielt habe, das war dann okay.
Aber nur noch mal kurz, also ne, du bist im Greyhound-Bus 60 Meilen dahin gefahren, einmal die Woche zum Unterricht, bei jemand, der erstmal gesagt hat, nee, das ist aber so gar nichts, ne, komm mal wieder, wenn du Timing hast und so. Nur mal das in die heutige Zeit zu interpretieren, wo man einfach... Das ist ne, also was man damals oder was du damals auf dich genommen hast und was es auch wahrscheinlich für deine Familie bedeutet hat, dir überhaupt diesen Unterricht zu gönnen oder sowas, ne, was das finanziell bedeutet hat und so weiter. Also, hey.
Naja, ich meine, das war ein Licht, nicht? Und er hat das, was ich gebraucht habe, nicht? Und das war sehr, sehr schön. Und bei ihm... wenn die Cracks gekommen sind mit den Bands, nicht? Die waren immer bei ihm. So, du hattest dann auch Louis Belson oder irgendeiner bei ihm getroffen. Die sind immer vorbeigekommen gekommen und haben mit ihm gequatscht und so.
Hast du was, eine Sache, wo du sagen würdest, das habe ich von Will Coxon mitgenommen, besonders? Eine bestimmte Art zu spielen oder bestimmte Technik oder auch nur einfach eine Ansicht zur Musik? Denke,
das war's, Ansicht zu
die
Musik.
Ansicht
und ja, ja, ja.
Wie würdest du die beschreiben?
Oh, ich glaube, es war so, man musste immer die ganze Sache betrachten. Nicht eine Zeile oder zwei oder drei, sondern von A bis Z. Nicht diese Gestaltung. Und wie gesagt, die rhythmische Spielweise und was man mit den Rudiments machen könnte, nicht? Man hat damals die Rudiments gespielt, aber durch Charlie hat man gesehen, wie man sie anbringen können, wie man sie verwenden können am Drumset, nicht?
Ja. Sehr guter Punkt, ne? Also wie viele Drummer spielen Rudiments, wissen aber nicht damit anzufangen. Also was, in welchem Stück, in welchem Genre, in welchem Style spiele ich welches Rudiment? Und mir ist das eigentlich auch gar nicht so ganz klar. Ehrlich gesagt, es gibt hinten so ab Nummer 100, keine Ahnung, 30 oder sowas, da steht ja drüber, was ist überhaupt das Rudiment, welches Rudiment es ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit sagst, okay, Paradiddle, Rough oder sowas, sondern du kriegst ja einen Notentext. Das ist Musik, die du da spielen musst, von A bis Z, so wie du sagst. Ne? Ich finde das schon eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Und was mir immer sehr gut gefällt, wenn ich das mal kurz bemerken darf, wenn du Schlagzeuger wirst, dann kannst du, das sieht man ja, wenn man Kindern Unterricht gibt zum Beispiel, du sagst, lern mal diesen Groove, dann spielen die diesen Groove vielleicht 4, 5 Mal und dann sagen sie, so, und jetzt weiter. Also die Kunst ist ja doch dann, so einem kleinen Menschen zu sagen, okay, und das spielst du jetzt mal zu dem Song, vielleicht auch mal 3 Minuten lang, auch wenn es vielleicht ein bisschen boring ist oder was. Und das finde ich hier, das haben wir, da können wir, haben wir einen riesen Benefit, dass es einen Notentext gibt, eine Seite von A bis Z. Kannst du die spielen in dem Tempo oder nicht? Und bei oder nicht musst du halt noch ein bisschen üben dann dafür. Das ist eine sehr konkrete Sache, halt eine Etüde.
Ja. Ich meine, es war ein sehr innovativen Mensch, wie er mit diesen Rudiments, was er gemacht hat. Und er hat gesagt, das sind 27 Rudiments. Und dann hat er gezeigt, wie man sie verwenden kann. Und, nicht? Und man kann sie dann auf dem Drumset und Drumcores oder was weiß der Kuckuck aus. Er war ein sehr innovativer Mensch, denke ich mir.
Die Wie würdest du sagen, wie haben dich die Rudiments, das ist jetzt eine komische Frage vielleicht, eine sehr nerdige Schlagzeugfrage, wie haben dich die Rudiments beeinflusst oder dieser Unterricht? Das heißt, du hast sie selber auch in dein Spiel integriert, weil du bist ja jetzt nicht bekannt geworden später als, sagen wir mal, der Marschmusik-Typ, sondern eher als der Big Band-Drummer.
Ja, ja, ja.
Und da wird man jetzt ja erstmal sagen, wenn man jetzt ganz naiv an diese Sache rangeht, man hat diese Rudiments, die kommen irgendwie aus der Marschmusik, um es mal ganz banal zu sagen. Wie kommt jetzt diese Übertragung dann zum Jazz?
Oh, naja, das ist dieser Background, dieser technische Background, die musst du haben. Und die kriegst du natürlich von den Rudiments. Die kannst du natürlich auch am Drumset verwenden, nicht? Das ist klar, das ist klar.
Ich finde, das für mich ist das so ein bisschen vielleicht wie Sprechübungen bei Schauspielern.
Ja.
Ne? Also wenn du dich damit beschäftigst und du merkst, wie deine Hände flüssiger werden und wie du dein Vokabular, deine Ausdrucksweise verbessern kannst, ob du dann jetzt automatisch am Schlagzeug was zu sagen hast, ob du als Schauspieler jetzt dadurch, dass du Sprechübungen hast, eine tolle Rolle spielst, das will ich ja gar nicht mal so direkt sagen, aber es gibt dir zumindest die Möglichkeit dazu.
Genau, das ist gut gesagt, Alex, genau richtig. So.
So eine Frage, die ich da hätte, wäre, also heute werden ja durchaus Rudiments manchmal kontrovers, wie es so in der Schlagzeugerwelt geht, diskutiert, wo manche Leute sagen, na, wofür braucht man die Rudiments? Eigentlich braucht man nur Singles, Doubles und vielleicht noch Triples. Also Dreierschläge,
ja,
ne?
Ja.
Hintereinander.
Ja, ja.
Da kann man eigentlich alles abdecken, da sind die Rudiments gar nicht mehr so wichtig. Ich würde immer behaupten, schwierig, weil die Rudiments an sich sind ja schon, wie du gerade sagtest, einzelne Phrasen, einzelne Sätze, die schon irgendwie wie so ein Wort sind. Und natürlich sind auch Worte einfach aus Buchstaben zusammengesetzt.
Ja, 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 ja.
Aber trotzdem lohnt es sich manchmal, diese Worte zu lernen.
Ja.
Wie würdest du das sehen? Wie ist das aus deiner Sicht?
Genau, ich finde, das ist richtig. Genau so, wie du es gesagt hast. Also, ich meine, das ist eine Vokabulary, die du brauchst, finde ich, als Schlagzeuger. Und dann kannst du diese Sachen nehmen, wenn du sie brauchst, nicht? Klar, Single, Double, Strokes und Three Strokes und Paradiddles, aber die kannst du überall verwenden.
Mhm. Aber gibt es nicht diesen Satz, es gibt zwei Arten von Drummern. Die einen wissen nicht, dass sie Rudiments verwenden und die anderen wissen, dass sie Rudiments verwenden. Ne? Also jeder macht es eigentlich. Und,
genau, die sind alle Rudiments.
Das sind, ja, genau.
Ja, ja.
Wenn ich ein 6/8 spiele, dann ist es eigentlich im Prinzip ein Double Paradiddle schon.
Ja,
also
ja,
der
ja,
macht mich, fake mich dazu,
genau,
6/8 zu spielen.
Wobei es ja schon auch spezielle Rudiments gibt, vor allem bei den späteren 13 oder ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also sowas wie ein Ratamaku oder Pata Flafla, die ja schon so besonders sind in ihrer Art, dass sie, glaube ich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, muss man schon sehr viel Glück gehabt haben, um so ein Rudiment mal anzuwenden.
Ja, ja.
Ne? Also darum haben die schon so ein bisschen, finde ich, auch eine Bedeutung. Ich finde auch gerade bei Will Coxon das total interessant, weil es gibt einen anderen Schüler, der auch sehr bekannt geworden ist, Steve Smith, der, glaube ich, auch bei Will Coxon Unterricht hatte eine Zeit lang.
Aha.
So habe ich das zumindest gelesen auf der Seite von Will Coxon. Und da gibt es ein total tolles Video, wo er am Schlagzeug, genau das, was du auch gesagt hast, so ein Solo von diesen 150 Soli einfach mal umsetzt mit Besen und zu einem Swingstück. Und hast du im Unterricht später, weil du bist ja auch Dozent gewesen und hast viele Schüler gehabt und viele Studenten gehabt, auch die Rudiments üben lassen und auch diese Will Coxon Sachen machen lassen oder hast du einen anderen Schwerpunkt gewählt im Unterricht?
Im Grunde genommen anders. Ich habe es anders gemacht.
Das ist spannend.
Ja,
und
zwar
wie?
Also, da war eine Zeit, wo ich da irgendwo ganz anti-rudimental war, weil ich habe auch gemerkt, als ich irgendwann in eine Big Band einsteigen sollte, dass das Ganze, was ich gelernt habe, mir gar nichts genutzt hat, wenn ich da Parts spielen musste. Verstehst du? Mir hat kein Paradiddle und Double Stroke Rolls und Random Accus. Da hatte ich ein Sheet, die ich überhaupt nicht lesen konnte, weil es mit den Rudimental Sheets gar nichts zu tun hat. Und da bin ich auf die Nase gefallen und da bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich da angefangen, ganz akribisch zu lernen und zu sehen und Platten zu hören und dann bin ich dann irgendwo hingegangen zu jeder Big Band, die ich sehen konnte und hören konnte und habe geguckt, was hat er da gemacht, wenn die Trompeten gespielt haben oder die ganze Band und dann habe ich langsam mir eine Vocabulary angeeignet, sodass ich auch langsam gewusst habe, was man spielt in einer Big Band, wie man spielt und wie man diese Noten umsetzt. Weil die Schlagzeugnoten sind meistens katastrophal. Nicht? Die sind meistens ganz schlecht geschrieben. Der Arrangeur beschäftigt sich zuletzt mit Schlagzeuger, leider. Aber die guten nicht. Ich muss eine Story erzählen vom WDR. Wie gesagt, dann habe ich auch gewusst, wie und geschaut und wie und gemacht und so weiter. Es gibt auch Arrangeure, die sich mit Schlagzeuger beschäftigen. Einer war Ernie Wilkins, der für Count Basie geschrieben hat. Er war bei uns und er hat bei uns eine Produktion gemacht. Und da sage ich zu ihm, Ernie, das ist eine richtige Schlagzeugstimme. Er sagt, denkst du? Er sagt, ja, ich weiß, es ist wunderbar. Er sagt, danke, er sagt, aber das ist die erste Stimme, die ich schreibe, sagt er. Weil das ist für mich das Wichtigste.
Okay.
Da habe ich gesagt, du hast recht. Weil die meisten Schreiber, die wissen nicht, wo sie was schreiben. Sie schreiben die Fill-In-Zahl, was sie nicht schreiben sollen. Sie sollen schreiben Fill und dann weißt du was. Sie sollen aber die Akzente schreiben. Und dann sollen sie schreiben Saxophone, Trompete und so. Aber ich kann es mit auf einer Hand erzählen. Aber wie gesagt, Ernie war einer der Top-Arrangers.
Ich hab natürlich alle Bücher vorliegen. Und ich habe ja selber damals, als ich bei dir Unterricht hatte, das Big Band und Jazz Drumming Buch hatten wir, ne? Also ich erzähle immer noch meinen Studenten von dir, zum Beispiel zwei Anekdoten, wenn ich darf. Das eine ist, du hattest damals so einen Kassettenplayer und wir haben dann Herbert Zweimer Big Band Sachen und du hattest Charts ausgeteilt und dann mussten wir dazu spielen, durften. Und wir waren alle jung, ne, so mit 13, 14 und haben Vollgas gegeben. Und dann hieß es immer, kannst du das ein bisschen lauter machen gerade? Und du sagtest, nein, tut mir leid, geht nicht lauter. Aber du könntest mal leiser spielen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch bis zum heutigen Tage zweimal am Tag sagen muss. Und das andere ist ein Satz von dir, Alex, sie werden nie deinen besten Take nehmen, sondern immer nur den Take, wo die Trompeten gut waren. Ja, das ist von dir. Ja, das finde ich auch wieder so toll, wenn man was Tolles im Studio gemacht hat und kriegt hinterher die Platte und denkst, ja, schade. Also das war nicht mein bester Take, aber der Gesang ist da hervorragend. Ja, das finde ich auch. Und hier in diesem Jazz-Drumming-Buch, da ist genau das, was du immer beschreibst. Ich finde, dieses Big Band Drumming ist immer so ein Mystifizieren, aber du bietest hier einfach nur Compings und halt diese Vorbereitungen für Kicks. So macht man das und dann kauft man sich dieses Buch, lernt das und hat eine gute Chance, dass man in einer Big Band überleben kann. Und du hast es einfach praxisbezogen mal zu Papier gebracht. Danke dafür.
Oh, ich finde es lieb von dir, dass du es sagst. Dankeschön.
Ja, da kommen wir direkt quasi zu dem zweiten Teil, weil Will Coxon ist nur ein ganz kleiner Bereich eigentlich aus deinem Leben. Ne? Der ist natürlich spektakulär, diese Person kennenzulernen. Aber was eigentlich noch viel spektakulärer ist eigentlich dein Leben, wie es dann weitergeht. Du hast schon sehr früh einen Plattenvertrag gehabt bei MGM mit deiner eigenen Band.
Oh ja, ja, das war interessant. Ich bin nach New York gegangen zu der Juilliard School of Music damals. Ja, und hatte ich die Idee, etwas anderes zu machen. Da habe ich so ein Streichquartett und drei Holzbläser und Rhythmusgruppe. Und wir hatten auch das Glück gehabt, in Birdland zu spielen mit der Band. Und damals war es natürlich sensationell, weil Streicherquartett.
Der ist auch heute noch.
Ja, ja, ja. Und wir waren die Intermission Band für alle diese ganzen Cracks. Dizzy Miles, Tommy Potter, Bud Powell, alle diese Leute. Wir waren die Intermission Band. So, und der Erste, der zurück vom Intermission gekommen ist, war Charlie Parker. Charlie Parker. Und er ist dann zu uns gekommen, während wir gespielt haben, und hat dann ein bisschen gestampft und ein bisschen gespielt und so. Er fand das auch ganz gut. Und wir fanden das auch ganz gut. Aber wie gesagt, die andere Band, die war super. Und wir haben da die Woche, die zwei Wochen da gespielt mit dieser Band. Und interessante Story ist, ein paar Jahre später war ich mit einer Big Band da unten in der Bandbox, war noch ein Laden on Broadway, unten von Birdland. Und Charlie Parker ist reingekommen. Wir waren auf dem Stage und haben gespielt und alle haben gesagt, here comes Bird, here comes Bird. Und er ist reingekommen, sofort zu mir gekommen und er sagt, hey man, it sure is nice to see all you kiddies having so much fun. Hat sich umgedreht und ist rausgegangen. Ich war sprachlos, weil ich dachte nie im Leben, dass er an mich überhaupt sich denken können und sinnen können. Es war einfach so, hey man.
Ja. Aber du hast, damals warst du dann der Bandleader Band.
Ja, ja.
Und die Besetzung war relativ außergewöhnlich, hast du gerade schon angedeutet.
Ja, Streichquartett, Klarinette.
Wie bist du auf die Idee gekommen, da ein Streichquartett zu integrieren? Du hast doch Big Band Musik gemacht.
Ja, genau, habe ich auch. Aber ich wollte, wie gesagt, das war eine klassische Schule damals, Juilliard. Die hatten nur klassische Musik, da war keine Jazzabteilung oder gar nichts. Die haben angefangen mit Tanz dann, als ich da war. Aber sonst nur klassische Musik. Und da dachte ich mir, wir hatten auch eine Big Band von uns aus. Theo Massaro war der Bandleader, das war der Produzent von Miles bei CBS Records. Theo, du hörst ihn auf einer Platte, wo er sagt, hey Theo. Ja, Theo war der Bandleader von der Big Band, die wir privat gehabt haben, weil der Schule war es, klassische Musik, kein Jazz. Und wie gesagt, dann dachte ich mir, ich wollte auch ganz etwas Auffallendes machen. Und so dachte ich an ein Streichquartett mit Blazer. Und ich hatte einen sehr guten Freund, der Komponist studiert hat da. Elliot Greenberg hieß der. Und ich habe zu ihm gesagt, Elliot, schreib uns ein paar Arrangements. Und das hat er gemacht. Und wir haben geprobt da in der Schule. Und dann hatten wir das Glück, dass wir ein Typ, der irgendwie eine Liaison für uns gebaut hat zwischen Birdland und meine Band, und wir haben auch die Möglichkeit, da zu spielen gehabt.
Und so ganz rein praktisch, hast du dann fast nur Besen gespielt, oder was?
Alles, ja, nur Besenstöcke, ja.
Wegen Streicher, also ich meine, akustischen...
Ja, ja. Ja, aber wir haben auch natürlich der Pianist und Klarinettist und so, die haben soliert, konnte ich natürlich auch Stöcke nehmen, aber...
Weißt du noch, was das für ein Drumset damals war, was du gespielt hast?
Ich glaube, ich habe damals Slingerland gehabt.
Slingerland,
ja. Ja, ja.
Und dann wahrscheinlich mit einem Fell, nur Schlagfell, oder weißt du noch, wie das gestimmt oder bespannt war?
Es war ganz normal.
Ganz normal, ja, weil ja. Natürlich Lautstärke ist ein Problem dabei. Ne? Das war dann wahrscheinlich relativ trocken gestimmt, so ja, dass ja. Nicht
ne, zu wir laut hatten wurde. Auch, wir hatten auch Mikros und so. Das war alles schön gemiked für die Streicher. Nee, das war alles schon okay. Ja, ja. Das war auch super gut. Ja.
Wir reden jetzt von wann? 1950,
51, sowas in dem Dreh.
Wann würdest du sagen, deckt sich das, also wann, seit wann gibt es das Drumset in deiner Auffassung?
Ja. Oh. 1919, 20,
Wahnsinn,
21,
ne?
Sowas in dem Dreh.
Das muss man sich mal vorstellen, dass wir reden von dem Drumset von 1920 so, ne? Und dann 20 Jahre später oder 25 Jahre hat er Unterricht bei Wilcoxon und 10 Jahre später nur eine eigene Band im Birdland. Das, auf was für einem jungen Instrument, worüber reden wir?
Das ist
für ein 40, 50 Jahre altes Instrument eigentlich. Irre.
Darum auch die Frage, was das für ein Set war. Weil es ist ja nicht so wie heute, dass man irgendwie sagt, auch nehme ich jetzt ein Marpex-Set oder doch irgendwie das Billig-Set von Music Store oder dann Pearl oder sonst was. Da gab es ja nicht viel zur Auswahl.
Nein,
ne? Sondern du hast wahrscheinlich vor allem das gespielt, was da war.
Ja, ja, genau.
Ja, Gretsch oder Slingerland wahrscheinlich.
Genau. Ja, 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 ja.
So, jetzt musst du erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil wir sind ja jetzt heute hier nicht in den USA,
ja.
Sondern wir sind jetzt in Deutschland. Das ist jetzt so langsam die Zeit, wo du die Kontakte quasi kriegst nach Deutschland. Und ganz klar ist mir das nicht, wie das zustande gekommen ist.
Ich werde es ganz genau sagen. Und zwar, wie gesagt, ich habe in Juilliard studiert und in dem Sommer habe ich mit Sutter Finnegan Orchester getourt und gespielt und gemacht und getan. Und dann bin ich zum Militär, damals müssten wir. So, ich habe die Grundausbildung gehabt Und dann bin ich in so Band School in der Army. Und dann bin ich nach Deutschland kommandiert. Nicht? Nach Stuttgart. Deswegen. Und zwar, wir hatten da eine Symphonieorchester. Nicht? Und da bin ich da zu diesem Symphonieorchester gekommen, die in Stuttgart stationiert war. Ja? Und wir haben überall getourt. Und während ich in Stuttgart war, habe ich die Leute da von Erwin Big Band in Stuttgart kennengelernt. Und da habe ich dann auch einen Produzent da kennengelernt, der halb Amerikaner war, Peter Mordo hieß der. Und wie gesagt, dann habe ich dann abends, wenn wir haben dann mit ihm zum Orchester getourt. Wir waren in Italien, England und was weiß der Kuckuck überall. Aber wenn wir dann in Stuttgart waren oder in Deutschland waren, habe ich immer abends gejatzt, obwohl das Symphonieorchester klassische Musik gespielt hat. Und wie gesagt, dann habe ich auch die ganzen Erwin Lane Big Band Leute kennengelernt. Wir haben dann abends gespielt. Und ich habe mit Horst Jankowski gespielt am ersten Abend, als er aus Ostdeutschland gekommen ist, in einem Jazzclub in Stuttgart. Er war, glaube ich, 17 oder 18. Naja, wie gesagt, das war die Zeit, diese Militärzeit. Und dieser Freund von mir, der Produzent war beim Süddeutschen Rundfunk, Peter Mordo heißt er, ist zurück nach USA gefahren, kurz bevor ich da entlassen wurde, weil damals, wenn du die amerikanische Citizenship gehabt hast, musstest du als Ausländer dann wieder eine Zeit in USA bleiben, damit du das
nicht verlierst.
Nicht verlierst. Mhm. Und er war da und ich bin dann zurück im November gekommen und wir haben dann zusammen eine Wohnung gehabt. Gut. Und er war natürlich sehr, sehr sauer, weil seine Freundin in Stuttgart war und er hat keinen richtigen Job. Und er sagte zu mir eines Tages, weißt du was, ich gehe zurück nach Deutschland. Dann habe ich gesagt, was? Ja, ja, er sagt es, ich halte es nicht mehr aus. Und, aber bevor Rohr nach Deutschland gekommen ist, haben wir Eddie Sauter besucht, der hat uns eingeladen. Weil das Orchester haben sie dann zugemacht. Also das hat nicht mehr geklappt dann mit dem Sörfeningen Orchester. Und wir haben bei Eddie Mittag gegessen und wir haben erzählt. Und dann habe ich zu Eddie gesagt, weißt du, es ist schön in Deutschland, jeder Rundfunksender hat seine eigene Big Band und so weiter und so weiter. Und Peter Mordor hat gesagt, ja, aber da gibt es keine Möglichkeiten, die sind alle zu. Erwin Lane, Kurt Edelhagen, die sind alle fest. Ja, gut. Dann ist der Peter Mordo zurück nach Deutschland gekommen und ein paar Monate später rief er mich an. Er sagt, hey Spiri, meinst du, dass Eddie Sauter Lust hätte, nach Deutschland zu kommen? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Soll ich ihn fragen? Ja, frag ihn doch. Dann habe ich ihn gefragt. Ja, er sagte, er hätte eventuell Interesse. Gut, sagt er. Ich werde mit Joachim Ernst Behren sprechen in Baden-Baden. Weil der Kurt Edelhagen geht nach Köln und vielleicht lädt er ihn ein. Und er hat den Eddie Sauter eingeladen, nach Baden-Baden zu kommen. Und sie haben ihm einen Vertrag angeboten für 3 Jahre. Und Sauter kam zurück und er sagte zu mir, ja, ich habe den Vertrag für 3 Jahre unterschrieben. Wenn du willst, kannst du dann die Stelle bei mir als Drummer, wenn du willst. Da sage ich, ja, gern, aber in Juli, das war März oder April, habe ich einen Job in Hollywood und da werde ich dann hingehen. Es ist egal, ich sage, bleib so lange, wie du kannst und dann kannst du dann weggehen, schick mir einfach ein Sub. So, wir haben im April da angefangen, 57. Und er hat einen Pianist gehabt und nachher einen Harfenisten, ich, Schlagzeuger, Bassist habe ich auch mitgebracht. Ein Freund von mir aus der Army-Zeit, David Moore. Und wir haben da angefangen zu spielen, April 57. Und wir haben so, er hat 1,5 Jahre da die Band geleitet, aber er hat Heimweh. Er konnte irgendwo das, er wollte zurück nach USA. Und wir haben eine tolle Band gehabt da mit ihm. Wir haben dann in Frankfurt bei der Jazz Festival gespielt mit der Band. Es war ganz super. In Donaueschingen haben wir gespielt. Wir haben ein paar tolle Aufnahmen von der Zeit. Ja, wie gesagt, und dann bin ich, nachdem er weggegangen ist, bin ich ein paar Jahre geblieben in Baden-Baden, aber ich wollte dann zurück nach USA. Und da habe ich dann gekündigt und da wollte ich dann zurück nach USA fliegen. Und ich habe in der Zwischenzeit meine Frau kennengelernt, sie war die Dolmetscherin für Sauter in Baden-Baden. Da habe ich zu ihr gesagt, fahr du nach New York, besorge uns eine Wohnung und dann komme ich. So, als ich dann aufgehört habe, habe ich so viele Freelance-Möglichkeiten. Paul Kuhn hat mich angerufen aus Köln. So, hey, kannst du nach Köln kommen und dieses und jenes. Da bin ich hin und her gegangen von Baden-Baden nach Köln. Und dann der Mann, der die ganzen Aufnahmen gemacht hat, die Schallplatten, Ferdi Klein, das ist für dich ein
Problem. Ja, natürlich.
Sagte zu mir, du kannst du nicht nach Köln kommen, sagt er, diese hin und her. Und dann sagt, ich gucke mal. Und dann ist Werner Müller aus Berlin gekommen, sollte dann das Tanzorchester
übernehmen. Ja.
Und er wollte seine eigenen Leute mitbringen. Und seinen Schlagzeuger Heinz Niemeyer heißt er, wollte einen Vertrag haben und sie wollten nur 3-Jahres-Vertrag geben und er sagt, er komme nicht. Und dann hat Werner Müller mich gefragt, ob ich das machen würde. Dann habe ich gesagt, warum auch nicht? Und dann bin ich von Baden-Baden hierher nach Köln gezogen und da war ich dann in der WDR Big Band.
Das heißt, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, du warst in der SWR Big Band schon auch fest angestellt als Schlagzeuger.
Ja.
Ne, dadurch, dass dann der Sauter gegangen ist, war auch für dich quasi da das zu Ende und du wolltest eigentlich nach New York zurück.
Ja, genau.
Was ist denn aus der Geschichte mit New York und deiner Frau geworden?
Pass auf. Wir waren damals in Südwestfunk nicht fest angestellt. Deswegen sind die meisten Leute von der...
Das heißt auch so 3-Jahres-Verträge,
ja,
oder?
Ja, aber die Leute, die bei Edelhagen waren, die da geblieben sind, was die meisten sind, wollten natürlich fest angestellt werden. Aber sie haben das nicht geschafft und die haben dann nur 3- und 4-Jahres-Vertrag, genau wie ich. Aber dann, als ich da war, als der Sauter weggegangen ist, haben sie die Leute dann fest angestellt, um sie zu behalten.
Okay.
Und dann hat der Rolf Hans Müller, heißt er, die Band übernommen. Mhm. Und dann hatten wir auch 2 oder 3 andere Leute, die auch Bandleaders gehabt haben. Schneebiegel war einer, Werner Baumgart, wir hatten so 3 Leute. Und die Band war natürlich dann, im Gegensatz zu Sauter, vollkommen commercial. Mhm. Nicht, das war eine Musik, die ich natürlich nicht spielen wollte.
Ja.
Weil mit Sauter haben wir natürlich progressive und ganz tolle Sachen. Ich weiß nicht, ob du die Sachen von Donaueschingen kennst, von Sauter.
Ja. Donaueschingen ist ja sowieso auch nochmal eine ganz andere Nummer, weil das Festival ja auch eher für experimentelle und moderne Sachen steht.
Ja. Oh ja, und den Sommer, als wir da waren, war die Modern Jazz Quartett war auch da. Mhm. Ja, das war sehr, sehr interessant. Ja.
Das heißt, du warst schon immer auch so der Typ, der gerne irgendwas gemacht hat, was innovativ und ein bisschen anders war.
Ja.
Sehr gut. Genau, und als nächstes kommst du dann nach Köln. Da müssen wir jetzt gleich mal drüber sprechen.
Ja.
Ich würde zwischendurch eine Schnellfragerunde einbauen. Du kennst die vielleicht noch nicht. Ich erkläre sie dir ganz kurz. Und zwar werden wir beide dir jetzt immer abwechselnd 2 Begriffe nennen.
Ja.
Und du musst dich möglichst schnell für einen Begriff entscheiden. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern einfach nicht viel nachdenken. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich fange mal an.
Ja, okay.
40er Jahre oder 2000er?
Wir sind beide.
Ist okay.
Sight-Reading oder Snare-Solo?
Sight-Reading.
Studio oder live?
Live.
Boom. Aegeus oder Erise?
Aegeus.
So.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Shuffle oder straight?
Shuffle.
Solo oder begleiten?
Beides.
Swing oder Afro-Cuban?
Swing.
Experimentieren oder Perfektion?
Experimentieren.
Präzision oder Gefühl?
Präzision.
Mhm. Das ist interessant. Experimentieren, aber trotzdem Präzision.
Ja, ja.
Das heißt, du bist schon jemand, der sehr genau ist, oder?
Ich hoffe es.
Du hoffst es. Was macht dann für dich die Präzision aus?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann das messen nach dem Feeling. Nicht? Wenn es präzise ist, hast du das richtige Feeling im Bauch.
Das ist stark. Ja, das ist eine super Antwort.
Ja, ja. So spüre ich das. Ja. Wenn es nicht ist, dann hast du ein ungutes Gefühl. Auf Glatteis gefahren.
Cool. Sehr cool.
Wenn du dich ja an die Szene zurückerinnerst mit Will Coxon, wo er gesagt hat, ja, schon okay, aber kauf dir mal das Metronom und dann kommst du wieder.
Ja.
Hast du da dann auch versucht, genau dieses Gefühl auch bei dem Metronomspiel zu spielen? Oder ist das Metronom etwas, was diesem Gefühl entgegenwirkt?
Ich glaube, es entgegenwirkt, ja. Ja, ja, ja.
Das heißt, man muss selber so seine Time und diese Präzision für sich selber entwickeln.
Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und das ist auch eine Sache, diese Time-Feeling ist auch eine dehnbare Sache, weil die Cracks, wenn du die anhörst, Oscar Peterson, er wird immer schneller, manchmal langsamer, oder Mel Lewis, manchmal mit der Band, nicht? Je nachdem, was für eine Phase kommt, adjustieren sie das Tempo dafür. So, ich meine, es ist eine dehnbare Sache, denke ich mir.
Und das heißt, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt richtig, ist das vor allem eine Gefühlssache. Nicht eine Sache der Quantisation oder des genauen Timings, sondern eher, du spürst jetzt, das ist die richtige Energie, die ich in diesem Moment brauche.
Du sagst es, genau das.
Super interessant.
Das ist genau richtig gesagt.
Mhm. Und darum auch wahrscheinlich diese Freude für experimentelle oder neue Sachen, um immer wieder neue Energie zu spüren. Auch.
Ja, 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 ja.
Und nicht einzuschlafen in dem Schlagzeug.
Ja, 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 ja. Das ist richtig.
Das ist wirklich total interessant. Du bist dann nach Köln gekommen, wie du gerade erzählt hast.
Ja, ja.
Und bist dann in der Big Band gelandet, die ja in Deutschland auch ein bisschen so für genau diese Art der Musik steht.
Ja,
nämlich
ja.
auch was auszuprobieren und zu machen, nämlich die WDR Big Band.
Ja, ja.
Du warst lange der Schlagzeuger der WDR Big Band, was wahrscheinlich nur wenige wissen. Von wann bis wann warst du da?
Oh, wann habe ich angefangen? Mehr oder weniger, mein Vertrag war 67 habe ich einen Vertrag bis Mitte 80er Jahre, sowas in dem Dreh. Am Anfang war es WDR Tanzorchester.
Mhm.
Nicht? Und dann
die WDR Big Band.
Big Band. Dann zuletzt mit Jerry Van Rooyen.
Legendär. Und wie war das? Also da hast du ja wahrscheinlich mit unzähligen Größen des Jazz auch gespielt.
Einige, ja, doch.
Hast du da ganz besondere Erinnerungen an bestimmte Leute, Sachen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Tony Scott hat bei uns gespielt, das war eine tolle Zeit. Wir haben schöne Musik mit ihm gemacht. Ernie Wilkins hat bei uns dirigiert. Dizzy hat bei uns aufgenommen. Wie heißt er nochmal? Ich komme hier nicht auf den Namen.
Sind zu viele einfach.
Ja. Wir haben viele Leute, viele Stars.
Gab es was Besonderes, was du sagen würdest, was das WDR-Orchester, also das war nicht das Orchester, sondern die Big Band oder das Tanzorchester ausgemacht hat, was dir besonders anziehend für dich war, da mitzumachen und vor allem so eine lange Zeit da auch zu bleiben?
Ja, ja.
Oder war es einfach nur das Geld?
Nein, das hat einfach Spaß gemacht und wir haben viele abwechselnde Sachen gemacht, viele gute Leute, wir hatten auch Gastdirigenten, viele Solisten. Nein, wir haben ein paar nette Tournees gemacht, wir haben eine Asien-Tournee gemacht, eine tolle Tournee mit Jerry und ja, war schön.
Darf ich was zwischenfragen?
Ja.
Wie bist du da zurechtgekommen mit so einem Orchester, also mit Leitung, mit auch so Befindlichkeiten vielleicht, unterstelle ich mal so den Leuten mit diesem, wie soll ich sagen?
Ja, ich weiß. Mhm. Ja.
Also es ist ein großer Haufen mit sehr unterschiedlichen Charakteren.
Du sagst,
Charakteren.
Als Schlagzeuger ist das nicht einfach.
Mhm.
Ich frage mich selber, wie ich da zurechtgekommen bin, aber es ist klar, mit diesen diversen Personalities und so. Und du weißt, wie das ist. Wenn alles gut ist, sagen sie, wunderbar, Schlagzeuger. Aber in dem Moment, wenn was schief bei dir geht, dann sagen sie, was hast du da gemacht?
Verstehe.
Du weißt das,
ja,
kennst
ja,
das.
Ja, ja, ja.
Den besten Take nehmen sie nicht von dir, aber von den Trompeten. Genau.
Du bist jemand, der sehr, mit sehr viel Humor an so Sachen herangeht, ne? Oder an das ganze Leben, glaube ich, geht. Ich habe so einen schönen Satz gefunden, also oder auch das nochmal, ihr findet alle Informationen, die ich gefunden habe über dich, auch natürlich hier in den Shownotes bei dem Podcast. Und da findet ihr auch einen Link zu einem Video, wo es ja von deinen Schülern so ein kleines Tribute gibt mit einer Big Band und wo dann auch unter anderem der Alex spielt. Und da wirst du auch kurz gefragt, was du anderen Schlagzeuglehrern mitgeben würdest für deren Unterricht. Und die Antwort, die fand ich so super. Ich habe sie mir extra aufgeschrieben. Man muss jemanden lobend auf seine Schwächen hinweisen. das finde ich super.
Ja, Kritik ist die schlimmste Sache, was du machen kannst. Kritik, nicht? Das ist schlecht. Du musst die Leute Mut machen, nicht? Und nicht sagen, was sie schlecht machen, Mut machen und irgendwo mit dieser Überzeugung überwinden sie ihren Schwachpunkten. Also so, das war meine Erfahrung bis jetzt. Ja,
finde ich total richtig und gut. Aber das zeigt ja eine bestimmte Lebenseinstellung, die du hast, dass man die Sachen einfach positiv angehen muss. So wie auch der Alex gerade mit der Frage, wie man mit unterschiedlichen Charakteren umgeht. Das heißt, du hast eher versucht, sie zu unterstützen und zu fördern.
Ja.
Ist das für dich auch wichtig im Schlagzeugspiel, genau das? Also sozusagen den anderen Protagonisten, die da manchmal vorne sind, hast schon gesagt, der Take, der genommen wird, ist der beste der Trompeter, die eher zu unterstützen und zu tragen?
Ja, das ist richtig, ja.
Wie drückt sich das dann aus im Spiel?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß
dafür
es
sind wir da.
Ich weiß es nicht. Weißt du, Alex wird das auch bestätigen. Auch Schlagzeuger spielst du das Beste, was du am besten spielen kannst bei jedem Take. Aber du bist auch ein Mensch und ein Take ist besser als der andere, aber der Take, den du am besten spielst, nehmen sie nie. Die nehmen nur den Take, wo die Bläser spielen oder die Leute, die auffallen. Nicht? Das ist es.
Ich habe dich auch nie kennengelernt als jemand, der irgendwie so Show-off macht. Oder was. Ich glaube, du hast das alles, was du getan hast, immer in den Dienst der Sache gestellt.
Ja.
Das meine ich zum absolut Besten, was ich dazu sagen kann. Ne? Also, dass man halt nicht spielt für sich selbst, ne? Sondern im Dienst der Sache, dass es einfach ein toller Vortrag wird, eine tolle Platte wird.
Ja,
oder
du bist... Apropos, das ist ein wunderschöner Satz von Mel Lewis. Finde ich sehr schön. Ein Student hat ihn gefragt, Mel, wie ist es, dass alle Leute gern mit dir spielen? Ob das Dizzy Gillespie ist oder egal, die neuen Leute, Michael Brecker, egal. Warum wollen alle Leute mit dir spielen? Simple, er sagt, I make them sound good.
Ja. Sehr gut, super. Ja.
Fand ich sehr, sehr gut. Ja. I make them sound good.
Wahrscheinlich ist das gar nicht so einfach zu beschreiben, wie man das dann im Endeffekt macht.
Genau das. Nee, man macht das was Alex gesagt hat, an dem man zuhört und denkt und sagt, ich denke nicht an mich, sondern ich denke an der, was er spielt, ich denke an die Band, ich denke nicht an meine Trickkasten, sondern ich denke immer, warum ich da bin, was ist meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist, to make them sound good, nicht?
Und da ist dann vielleicht wieder doch der Charlie Wilcoxon ganz gut gewesen, wenn er gesagt hat, nicht an das Kleine denken, sondern an das große Ganze denken im Endeffekt.
Charlie Wilcoxon, genau.
Haben wir den da auch noch reingekriegt?
Ja.
Erzähl doch mal, pass auf, jetzt nochmal in eigener Sache, nochmal kurz, weil du jetzt nochmal von Charlie Wilcoxon angefangen hast. Als ich das verlauten habe lassen, dass ich dich nochmal zu Charlie Wilcoxon frage, habe ich natürlich von den Studenten viele Fragen mitbekommen.
Ach so.
Ja, zum Beispiel, musstet ihr Fuß Ostinati dazu spielen, zu den Etüden? Nope. Gibt es eine gewisse Tempovorgabe? Das ist auch immer sehr oft gefragt. Und ich sage immer, ja, es ist wahrscheinlich doch eher so aus dem Marsch kommt. Das heißt, es ist so 110, 120 so um den Dreh gewesen. Ne? Und diese, da gibt es ja schon ein paar Ungereimtheiten, sage ich mal, in den Büchern. Kannst du da was zu sagen? Also zu dem, wie zum Beispiel diesen Seven-Stroke-Roll mit Drag vorher und diese ganzen komischen Dinge oder auch mal einen Schreibfehler?
Ja, ich sage es ungern, das war zum Teil autodidaktisch. Nicht? Du hast gesehen in meiner Rudimental Book, ich habe sie auch geschrieben, aber ich sage richtig. Nicht? Ich habe Seven Strokes Roll geschrieben nach dieser Sechzehntel so geschrieben oder auf die Achtelnote und dann hingeschrieben. Nicht? Das sind Sachen, die wir besprochen haben, das erste Mal, als du da warst, die, wenn du nicht bei Charlie selber Unterricht gehabt hast, wusstest du nicht ganz genau, wie diese Double Drag und so weiter, wie er sie open gespielt hat. Das kannst du natürlich nicht wissen, wenn du nicht gewusst hast, was er gemeint hat. Das waren Sachen, die er wahrscheinlich, möchte nicht sagen, dass er nicht besser gewusst hat, aber ich glaube, wenn er Firma wäre in der Aufschreibweise, hätte er das wahrscheinlich anders notiert, wie ich das in meiner Schule gemacht habe.
Verstehe. Okay. Verstehe. Oder erzähl mal, als du den Verleger, als sie ein Reissue von dem Buch gemacht haben, weißt du noch, wo du gesagt hast, Zimmer, könnt ihr nicht mal die paar kleinen Schreibfehler hier ausbessern?
Ja.
Hat doch der Verleger gesagt, was meinst du mit Schreibfehler?
Ja.
Die haben es einfach immer wieder veröffentlicht, das so, was der Setzer damals gemacht hat.
Ja, das war falsch.
Ja, das war einfach falsch. Das ist einfach mal ein Balken zu wenig oder es kann gar nicht aufgehen.
Also. Interessant von dem Verleger von den Ludwig Drums, da hat mir auch vor ein paar Wochen oder ein Monat oder so ein Professor aus den USA mich gefragt, ein paar Sachen, nenne er von dem Verleger, er sagt, Fox Perry hat bei Charlie studiert, bin vielleicht einer der wenigen Überlebenden, der mit ihm studiert hat.
Ja. Du hast selber auch eine ganze Reihe an Schlagzeugbüchern verfasst. Ne?
Ja.
Also ich habe mal versucht, die alle aufzulisten. Aha. Alex hat die natürlich auch alle dabei. Das ist A Tribute to Charlie Wilcoxon, 50 Rudimental Solos.
Ja.
Dann Rockupation ne? For Today's Drummers.
Ja.
Dann da geht es um Sight-Reading. Dann 50 Syncopated Snare Drum Solos, Jazz Drumming in Big Band, Bass Drum Groove Control, Drum Set Groove Control und dann habe ich noch gefunden, Important Avenues for Today's Jazz Drummers.
Ja.
Du hast unglaublich viel auch unterrichtet.
Ja.
An der Volkwang in Essen warst du Dozent.
Ja.
Und hier an der Rheinischen Musikschule, wo auch der Alex dann Unterricht hatte.
Ja.
Du warst auch für die Bundeswehr tatsächlich
in Hilden,
Instructor.
In Hilden.
Ja. Aha. Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
Gute Frage. Nee, ich mache jetzt in Essen nicht mehr, aber ich unterrichte noch in Hilden.
Das in Hilden unterrichtest du noch?
Ja. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich unterrichte, ich bin sehr, sehr gern mit den jungen Leuten zusammen, war ich immer.
Das merke ich.
Weil ich...
Okay, so jung bin ich nicht mehr, aber...
Ja, jetzt seid jung.
Aber nee,
weißt du, es ist so, sie sprechen eine andere Sprache, nicht? Sie sprechen eine andere Sprache, sie hören eine andere Musik und ich finde das unwahrscheinlich interessant, gerade mit jungen Leuten zusammen zu sein. Und wenn ich Leute in meinem Jahrgang und noch jünger, höre die jungen Leute und sage, hör auf. Nicht? Ich finde sie ganz toll. Sie haben tolle Ideen. Und so bin ich dabei. Nicht? Sie hören eine andere Musik. Ich lerne auch andere Cracks und Songs und Bands etc. Ja.
Was würdest du sagen, mit all deiner Erfahrung, haben sich Sachen grundlegend verändert oder ist die Jugend immer noch die Jugend und die Alten immer noch die Alten?
Nee, ich denke, es hat sich verändert. Nee.
Was hat sich verändert?
Ich denke, die Jugend sind ganz toll, aber ich glaube, die Alten haben sehr ihre Einstellung verändert, oder?
Und zwar?
Ich glaube, die sind mehr offen gegen die jungen Leute und mehr positiv, denke ich mir.
Früher war das eher so, man musste machen, was die Alten sagen und weniger Austausch, oder?
Nein. Nee, ich denke, wir sind offener.
Ja.
Ja, ich denke, es ist offener. Nee, ich denke nicht, dass macht, was wir sagen. Und das.
Nee, das meine ich, das war früher vielleicht eher so. Waren früher die Alten so in deiner Jugend, dass die eher gesagt haben, du machst jetzt das, was ich sage, und waren nicht so offen, weil du sagtest, die Alten haben sich so ein bisschen verändert, die sind offener geworden.
Ja, denke, doch.
Ja, du bist das beste Beispiel, finde ich, also so wie ich das hier erlebe. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also die ganzen Sachen, die du erzählen hast, wie du die Sachen auch erzählst, was du für einen Erfahrungsschatz hast und wie du das auch rüberbringen kannst in die jetzige Zeit und in die Moderne, finde ich ganz außergewöhnlich.
Wirklich. Find ich
wirklich beeindruckend.
Dankeschön, aber das ist einfach so.
Ja, das glaube ich dir sofort, weil du scheinst wirklich so ein Typ zu sein. Was war dir im Unterricht am wichtigsten? So, was wolltest du zum Beispiel dem Alex mitgeben auf seinem Weg? Was war dir immer wichtig für die Schüler?
Weißt du, was für mich immer wichtig war? Die Musik. Ich bin Schlagzeuger geworden, weil ich Musik machen wollte. Es gibt für mich zwei Arten von Schlagzeuger: Drummers und Musiker.
Das hört sich an wie der Schlagzeugerwitz.
Ja, und ich wollte auch Musik machen. Und das versuche ich heute noch, wenn ich unterrichte, die Leute nicht zu sagen, Rex, links, rechts und links, rechts und Stroke und Double Stroke und was weiß der Kugel. Ich denke immer an Musik und deswegen habe ich immer diese Play-Alongs gemacht. Ich habe es gemacht, weil als ich auf der Juilliard School war, mein Professor, der Pauker bei der New Yorker war, wir haben fast direkt bei der ersten Stunde immer die ganzen Symphonien gespielt mit Platten. Nicht? Unser Unterricht war wenig technisch, sondern Beethoven, alle Platten, alle Symphonien. Genau. Und das habe ich dann auch mit Jazz und mit Big Band und alles, was ich gemacht habe, habe ich direkt mit Play-Along gemacht.
Das heißt, die Musik stand für dich immer im Zentrum, ne?
Genau, beim Unterricht. Genau. Stand immer für mich im Zentrum. Immer.
Gäbe es was du jungen Schlagzeugern oder auch jungen Dozenten mitgeben würdest mit deiner Erfahrung? Was wichtig ist?
Musik.
Die Musik.
Ja, du musst wissen, weshalb du machst, was du machst.
Ja.
Warum? Warum machst du das? Und zwei Sachen sind wichtig. Musik sowieso und hören. Mach die Ohren auf und denk nicht an dich, sondern an die Leute, mit denen du spielst. Denk an, wie du die unterstützen kannst. Nicht? Wie du die Leute schöner machen kannst. Nicht? Was kannst du denn geben? Verstehst du? Das ist, was ich...
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, die man vergisst, glaube ich, die in der heutigen Zeit völlig normal sind und manchmal dem so ein bisschen entgegenwirken. Also zum Beispiel die Entwicklung mit In-Ears, dass man mit In-Ears spielt und sich die Sachen, die man hören will, auf die Ohren holt und den Rest außenrum ausblendet. Das wäre ja genau das Gegenteil, was du sagst, weil du hast ja wahrscheinlich immer mit offenen Ohren gespielt.
Versucht das. Ich habe versucht.
Ging, ja. Ja. Außer man braucht einen Klick oder so.
Ja, ne? Ja, jetzt muss ich aber kurz mal reingrätschen.
Jetzt kommt der Alex.
Jetzt muss ich kurz mal reingrätschen. Ich finde ja, In-Ear ist ja eine der größten Errungenschaften überhaupt. Wenn ich das so benutze, dass ich mich von dem Rest des Geschehens ausschließe und mich selbst so laut mache oder was weiß ich. Also das heißt, mein Zerrbild von der akustischen Situation schaffe, da bin ich selber schuld. Das liegt aber nicht am In-Ear.
Das stimmt. Man kann natürlich viel präziser die anderen hören, aber manchmal führt es dazu, dass man...
Keine Frage. Also auch das will gelernt sein, natürlich. Ja.
Wie ein guter Monitorsound.
Ja, natürlich.
Ja, super. Eine Sache, die ich noch von dir gelesen habe, die ich auch total schön und gut fand, war ein Rat, den du gegeben hast, und zwar nicht nur an das zu denken, was man nicht kann, sondern einfach auch mal 10 Minuten am Schlagzeug das machen, was man kann und daran sich erfreuen.
Ja.
Das finde ich total super.
Das ist auch wichtig. Das finde ich wichtig. Und man muss sich auch loben können, nicht? Nicht? Das ist wichtig. Das ist das Beste, was man machen kann.
Toll, toller Satz.
Man muss dich loben und man muss die Studenten loben, nicht? Denn das ist, ich meine, guck mal, Musik machen ist die schönste Sache der Welt, nicht? Ja. Wir haben ein Riesenglück, nicht? Wir können es machen, solange wir noch leben.
Wunderbar. ich würde sagen, vielen lieben Dank für dieses Interview. Es war wirklich ganz, ganz toll, dir zuzuhören und all das mitzunehmen. Und ich glaube, man konnte ganz viel mitnehmen. Danke dir auch, Alex.
Ja, dass sehr, du sehr, gerne. Sehr gerne.
Diese Möglichkeit geschaffen hast, auch dass du dabei warst. Und ja, total schön. freut mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Ich auch.
Ne? Und da klingelt schon der Wecker. Das heißt, wir hören jetzt hier so langsam auf. Dir alles Gute. Ich sag tschüss.
Ciao.
Bis bald.
Ciao. Vielen Dank. Danke.
Ciao. Großartig.
Super.
Es macht so einen Spaß, wirklich.
Ja?
Für mich. Ja, Wahnsinn, was du alles zu erzählen hast. Das ist der Wahnsinn. Also ich höre da so gerne zu, weil das, wie der Alex schon gerade sagte, einfach so eine andere Zeit ist und man so viel lernen kann und auch nochmal so eine andere Perspektive kriegt.
Ja, das ist, du musst es nochmal darauf hinweisen, weil so viele Sachen werden so als selbstverständlich in der jetzigen Zeit gesehen. Ja. Ne? Wie man ein Instrument lernt, was es bedeutet, Musiker zu sein, Profi zu werden und so weiter. Ne?
An Informationen ranzukommen.
Weißt du, das war eine Zeit, wo ich von den ganzen Rudimenten und das ganze Zeug so stinksauer war, dass ich das alles vergessen habe und versuche nur einfach auf Musik zu denken, weißt du? Und dann habe ich natürlich das wieder zurückgefunden, aber als kleiner Junge, weißt du, wenn du da aufwächst bei uns und in den Marching Band spielst, du beschäftigst nur mit den ganzen Rudimental-Dinger. Und das hat bedingt mit Schlagzeug, Drumset spielen zu tun. Nicht viel.
Klar, aber je nachdem, wie du siehst, guck mal, Gary Chaffee mit diesen 4-5 Büchern, die er gemacht hat,
ja.
Da ist kein bisschen Musik drin. Das ist ja nur an dir dann zu sagen, wie kann ich Sticking Day irgendwie jetzt in einen Groove umwandeln. Aber dann auf der Gegenseite, wenn du jetzt eine Schule hast, wie weiß ich nicht, Josts Phil-Buch oder Groove-Buch oder sowas, da wird dir minutiös genau gesagt, was du zu spielen hast.
Ja.
Kannst du damit Musik machen? Weiß ich nicht. Kommt ja immer auf dich an.
Ja.
Dom, da ist immer noch der Mensch dahinter, der das irgendwie umsetzen muss.
Ja.
Spielen muss. Ne?
Ja.
Für dich auch okay?
Ja, total.
Ja?
Total. Ich lerne, ich staune. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Absolut.
Schön.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.